Elternsein hat ja auch immer so seine witzigen Seiten, ne? Bei allem, was das auch an Arbeit und an Anstrengungen und schlaflosen Nächten bedeutet, hat sie ja auch so die witzigen Momente, wo man so manchmal so selbst neben sich steht und denkt, was ist hier eigentlich los? Wir haben was Neues zu Hause und das sind Sanduhren. Für eine ganz einfache Sache, um das Warten zu üben. Um Warten beizubringen. Ne? Wir haben so verschiedene mit verschiedenfarbigem Sand und die gehen dann alle unterschiedlich lang. Wir haben eine fürs Zähneputzen, eine fürs am Tisch sitzen bleiben, bis alle aufgegessen haben, eine für sich auch mal alleine beschäftigen können. Und das war so ein Moment, ich habe die dann gekauft und dachte, das ist eine total gute Idee, ne? Weil das ist ja sichtbar, man sieht dann, und ne, wenn der Sand durchgelaufen ist, dann weiß Titus, der ist jetzt 3, dann weiß er, ach guck, Zähneputzen ist fertig. So. Und das Ding ist, niemand mag warten. Ja? Also, ihr wahrscheinlich nicht. Ich mag warten auch nicht. Und das Interessante ist, ich bringe jetzt einem 3-Jährigen bei, dass Warten was Gutes ist, was wir jetzt alle mal üben wollen. So, aber keiner mag's. Keiner mag's. Ich habe es mal nachgeguckt. Man rechnet so durch, dass man wahrscheinlich sein Leben lang, wenn man so zusammenzählt, bei den Dingen, die man wartet, ne, so Wartezimmer, Warteschleife am Telefon, irgendwelche Wartezonen, bis man aufgerufen wird, alles schon so schlimme Worte, ne? Dass das insgesamt wahrscheinlich so 5 Jahre des Lebens sind, die draufgehen einfach nur, dass man wartet. So, und ich bringe einem 3-Jährigen bei, dass wir jetzt alle mal warten üben. Ja. Warum ist das eigentlich so? Warum mögen wir warten nicht? Oder warum mag ich warten nicht? Mir kommt es so vor, als wäre das irgendwie vertane Zeit. Ja? Weil ich warte ja nur auf etwas, was noch kommt. Warum kann das nicht jetzt schon da sein? Warum muss ich jetzt so eine Zeitspanne haben auf etwas hin? Und dann erleben wir unterschiedliche Emotionen beim Warten. Ungeduld, Stress vielleicht auch. Manche werden auch wütend, wenn man ständig auf etwas wartet und dann vielleicht sogar noch Enttäuschung dazu kommt. Und jetzt sind wir mitten im Advent, was ja auch eine Wartezeit in gewisser Weise ist, aber mehr als das. Das wollen wir uns heute nämlich mal anschauen, weil es ist nicht nur nerviges Warten, wie in der Telefonschleife oder im Wartezimmer. Ich möchte heute ein paar Gedanken mit euch teilen, warum die Adventszeit als eine Wartezeit eigentlich eine ganz gute Zeit ist. Warum es auch ganz gut ist, dass wir in gewisser Weise in diesen 4 Wochen vor dem Heiligen Abend warten, auch nochmal neu lernen können. Quasi lebenslanges Lernen. Und ich habe mir mal so ein paar Dinge überlegt, die uns verbinden beim Warten. Ja? Das erste ist, glaube ich, jeder von uns wartet immer auf irgendwas. Können unterschiedliche Dinge sein, aber meistens sind es schöne Dinge. Ja, man wartet vielleicht auf den Anruf von einem besonderen Menschen oder man wartet auf ein gemeinsames Essen, das man abgemacht hat oder in der Beziehung auf einen besonderen Moment. Aber meistens gibt es irgendwas, an das wir in der Zukunft denken und sagen, ach, da warte ich drauf. Das ist schön, wenn es soweit ist. Das macht den Alltag besonders. Das Zweite, was wir beim Warten erleben, ist, dass die Zeit uns irgendwie immer unterschiedlich lang vorkommt. Es gibt diesen Satz, angeblich hat Einstein den gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also wenn ihr das zitieren wollt, googelt das nochmal. Ja? Aber angeblich hat Einstein gesagt, dass Zeit, um den Leuten zu erklären, wie relativ das Empfinden von Zeit ist, hat er gesagt, naja, eine Minute mit einer schönen Frau, die kommt einem sehr kurz vor. Eine Minute, die Hand auf eine heiße Herdplatte legen, kommt einem ziemlich lang vor. So wollte Einstein den Menschen angeblich verklickern, dass das Empfinden von Zeit auch ein bisschen relativ ist. Und auch die Erfahrung machen wir. Ich hoffe, ihr legt nicht ständig Hände auf Herdplatten, aber es klingt irgendwie erstmal logisch, ne? Wir empfinden Zeit und gerade Wartezeit auch unterschiedlich lang, weil wir vielleicht mit dem Kopf auch schon so ein bisschen in der Zukunft sind. Und das Dritte, und ich glaube, das passt gerade in die Adventszeit richtig schön rein, dass Warten auch immer so ein Moment von Erwarten hat. Ja? Warten hat auch immer was von Erwarten. Warten kann auch so eine Zeit sein von Hoffnung, von Träumen, was noch kommt. Vielleicht erlebt ihr das zu Hause gerade bei Kindern und Enkelkindern, wenn die beschäftigt sind, in diesen Tagen vielleicht einen Wunschzettel zu machen oder so. Ja, und haben sich schon überlegt oder Kreuzchen gemacht oder Sachen ausgeschnitten, um dann das alles bereit zu haben. Bei uns war das früher so, dass der Wunschzettel im Hause, in dem ich aufgewachsen bin, zum Nikolaus fertig sein musste. Aus dem simplen Grund wurde uns nämlich erklärt, der Nikolaus und der Weihnachtsmann sind ja Freunde, das weiß man. Und man hat den Wunschzettel quasi mitgegeben am Nikolaustag. Abends in den Stiefel reingetan, am Morgen war der weg dann. Das war so bei uns im Haus. War ein sehr ausgeklügeltes System, also ganz präzise Angelegenheit bei uns im Haus. Und das hat natürlich auch für so einen 5-6-jährigen Gunnar das Warten auch nochmal mit einem ganz besonderen Gefühl, mit einer ganz besonderen Erwartung auch dann versehen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was uns die Bibel in dieser Adventszeit über das Warten sagt. Denn da haben wir ja eben von Sascha auch ein paar Verse gehört. Denn gerade die Adventszeit ist ja eine Wartezeit, ja, aber nicht nur auf Weihnachten. Ja, wir warten nicht nur auf den 24.12. heute. Wir wollen mal auf diesen zweiten Aspekt schauen, auf den wir auch warten. Und da lese ich euch nochmal ein kleines Stück vor, das wir gerade schon gehört haben, nur dass wir es nochmal präsent haben. Da sagt Jesus nämlich in Lukas 21, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern. Und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Darauf hat der 6-jährige Gunnar nicht gewartet, als er seinen Wunschzettel abgegeben hat. Und das klingt jetzt ja erstmal anders, als wir warten auf den schönen Weihnachtsabend mit Essen, Familie und schönen Lichtern und Kerzen. Es klingt auch anders, als wir warten auf das süße kleine Kind in der Krippe. Das klingt hier nach noch mehr irgendwie. Und so ein bisschen habe ich beim Lesen diese Woche gedacht, naja, die Worte passen ja schon auch in unsere Zeit auch mit rein. Da ist ja so ein leichter Touch von Pessimismus auch mit drin. Wenn man die Nachrichten anschaltet, dann hört man was das ganze Jahr schon, ne, über Krieg, über Inflation, über gesellschaftliche Spaltung, über Menschen, die sich an der Straße festkleben, über ökologische Katastrophen, über Artensterben im Minutentakt. Und man fragt sich manchmal, wo driftet die Welt so ein bisschen hin gerade? Die gerät aus den Fugen und worauf warten wir dann eigentlich noch? Worauf warten wir dann eigentlich noch? Bei den Versen, die wir gerade gehört haben, da geht es nicht nur um den 24.12. Advent, also Ankunft, blickt auch immer noch mal darüber hinaus. Hier geht es um die Wiederkunft Jesu in diesem Text. Da kündigt er schon mal was an. Ja? Jesus und seine Jünger waren unterwegs und je näher damals Karfreitag gerückt hat, je näher der erste Ostersonntag auch kam, hat Jesus auch immer mehr davon gesprochen, wie die Zeit danach einmal aussehen wird. Und er hat auch von den Sachen gesprochen, die am Ende unserer Zeit irgendwo stehen. Ja, das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Und auch das hat er seinen Jüngern immer schon so ein bisschen erzählt. Und ein Stück weit konnten die sich da irgendwie wiederfinden und was verstehen, aber manches war auch einfach noch quasi verborgen für sie, weil auch Ostern noch nicht war, weil die Auferstehung noch nicht war. Und auch hier hören wir was von Zeichen. Nicht genau was, aber wir hören, es geschehen Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Und das hat innere Folgen für die Menschen. Weil alles sich mit einmal ändert. Weil dieses Warten nicht nur, naja, meine Welt ist so, wie sie ist und ich warte auf eine besondere, schöne, kleine Sache, sondern weil hier sich auf einmal alles verändert. Und Menschen reagieren unterschiedlich auf solche Texte, das weiß ich. Manche sagen, ja, wann ist es endlich soweit? Ja? Wann ist wirklich, wann kommt Jesus wieder und die Welt ist wieder in Ordnung? Wann kommt er wieder und sorgt dafür, dass alles wieder gut ist? Ja, wenn ihr euch die Bibel anschaut, die beginnt ja in einem Garten und Gott sagt, und alles ist gut. Und wenn ihr auf die letzte Seite blättert, dann seht ihr, auch da taucht wieder ein Garten auf. Auch da lesen wir, wie am Ende alles gut ist. Und darauf warten wir. Und manche Menschen, für die steht das total im Vordergrund. Die sagen, genau darauf warte ich, dass mein Herr Jesus wiederkommt und alles wieder gut ist. Andere Menschen lesen vielleicht diese Verse oder hören die Verse heute Morgen. Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sterne. Ein Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen und sagen, das könnte ruhig auch noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen für mich. Ja, das muss nicht morgen schon passieren. Das ist was, was eine Beklemmung in mir auslöst, was mir irgendwo auch Angst macht, weil ich nicht weiß, was passiert denn, wenn das soweit ist? Was passiert dann mit mir? Was passiert mit meinen Lieben, mit den Menschen in meinem Leben? Man kann sich, wenn man nicht aufpasst, so richtig darin verlieren, dass man nur noch nicht in Erwartung lebt, sondern eigentlich am Ende in Angst. Dass man eigentlich in Angst lebt. Und ängstlich warten, das tut keinem gut. Denn das Problem ist, Jesus hat uns kein Datum gegeben. Er hat uns kein Datum gegeben. Er beschreibt uns solche Dinge, was kommen wird, aber er sagt nicht, tragt euch das schon mal in den Kalender ein, dann ist es soweit. Sondern er sagt, naja, es gibt Zeichen, es gibt Dinge, die ihr sehen werdet, ihr werdet es merken, wenn es soweit ist. Aber ihr kriegt nicht das Datum. Und das tut uns gut, weil wir dadurch lernen, auch ein Stück weit mit diesem Geheimnis zu leben. Mit diesem Mysterium, dass Gott am Ende des Tages auch immer ist. Je mehr wir ihn kennenlernen, umso mehr wir verstehen von ihm, umso mehr wir ja, mit ihm leben, bleibt auch trotzdem immer der Teil, der für uns hinter einem Schleier liegt. Es gibt diesen schönen Satz, wenn du meinst, dass du Gott komplett verstanden hast, dann war es wahrscheinlich nicht Gott, weil der immer ein Stück weit außerhalb von unserem Verständnis ist, weil es immer ein Stück weit von dem gibt, wo wir Gott nicht komplett durchdringen, weil er Gott ist und wir Menschen sind. Und das gehört sich auch so. Ja? Aber so ein Stück weit lüftet Jesus den Schleier immer mal und sagt, naja, und diese Dinge kommen noch. Wie gehen wir damit um, mit dieser gewissen Ungewissheit? Mit dem, dass wir warten, dass wir gehört haben, da kommt noch was und das wird ganz anders sein als das, was du kennst, und das wird große Auswirkungen haben auf die ganze Welt. Aber ich sag dir nicht, wann es passiert. Ich sag dir nicht, was passiert. Also, was tun wir, wenn wir warten? Und das sagt Jesus uns in Vers 29. Da sagt er, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja? Seht auf, hebt den Kopf hoch. Seht auf. Denn was passiert, wenn ich in der Angst gefangen bin, wenn ich nur in mir selbst gefangen bin? Wo gucke ich hin? Könnte man vielleicht mit so einem Bild darstellen, wahrscheinlich eher so auf mich. Ja? Und ganz passend heute sieht auch alles ziemlich düster aus dann. Ja? Also ich schaue auf mich. Ich sehe nicht viel rundherum. Ich sehe nur das, was da ist. Und Jesus sagt, aber die richtige Haltung wäre eigentlich, heb den Kopf, schau auf. Und wenn ihr das mal macht, das ist für euch gerade eindrücklicher als für mich, weil ich falsch rumstehe, aber wenn ihr den Kopf hebt, aufschaut, was seht ihr? Ihr seht das Kreuz. Ihr seht das starke, weltverändernde Event der Menschheitsgeschichte. Ihr seht das, was die Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Ihr seht das, was vor 2000 Jahren passiert ist, aber Auswirkungen bis aufs Heute hat und darüber hinaus. Ihr seht quasi gleichzeitig einen Blick in die Vergangenheit, in die Gegenwart und darüber hinaus in die Zukunft. Ihr seht das Kreuz von Jesus, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Der gesagt hat, fürchte dich nicht. Der gesagt hat, ich bin das Licht in der Finsternis. Folge mir nach. Jesus sagt, hebt den Kopf, schau auf, schau zu mir. Das erinnert mich an die Geschichte von Petrus auf dem See. Ne? Was macht Petrus? Genau das Gleiche. Er steigt auf das Wasser, ne? Jesus kommt ihm entgegen und sagt, Petrus sagt, ich würde auch gern mal auf dem Wasser laufen. Jesus sagt, ja, dann steig aus dem Boot. Er steigt aus dem Boot und in dem Moment, wo er den Blick von Jesus nimmt, fängt an zu sinken, weil auf einmal alles andere da ist. Die Wellen, das Wasser, die Physik. Und er fängt an unterzugehen und Jesus greift ihn und zieht ihn wieder hoch. Die zwei Schritte haben funktioniert, als er auf Jesus geschaut hat, als er den Blick, den Kopf gehoben hat, zu Jesus geschaut hat. Also was tun wir im Warten? Im Warten auf den 24.12., um uns vorzubereiten, und im Warten auf alles darüber hinaus, was kommt, wenn wir sowas hören wie heute, das Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sterne. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus, wir heben den Kopf zu ihm, weil er uns die Richtung zeigt, weil wir ihn anbeten, weil wir von ihm lernen, weil er uns vorbereitet. Und das ist ein Privileg, das ist ein Privileg in dieser Wartezeit. Das ist ein Privileg, wenn man in einer Zeit, in der man wartet, weiß, wohin man schauen kann, wohin man schauen sollte. Wenn man in die Richtung schauen kann, aus der die Hilfe kommt, aus der Trost kommt, aus der Liebe kommt. Denn all das sehen wir, wenn wir auf Jesus schauen. Und in dieser Wartezeit lernen wir ihn so Stück für Stück besser kennen. Und ganz praktisch kann das bedeuten, dass vielleicht diese Adventszeit für dich eine Zeit ist, in der du vielleicht jeden Tag betest, wenn du es nicht eh schon tust. Vielleicht zu bestimmten Zeiten. Vielleicht sagst du, Mensch, morgens bete ich ein Vaterunser und bete für alles, was an diesem Tag noch kommt. Mittags bete ich für einen Menschen in meinem Leben. Da fällt dir bestimmt jemand ein. Und abends bete ich und danke Gott für den Tag. Und Stück für Stück, weil du durch dieses Gebet auch immer wieder den Kopf quasi hebst zu Jesus, wirst du merken, wie diese Wartezeit auf einmal erfüllt wird mit etwas anderem. Nicht nur mit Abwarten, sondern mit Erwarten. Es passiert aber noch was Zweites, wenn wir den Kopf heben. Ja, gehen wir nochmal zurück. Also, ich schaue nach unten und sehe nur mich, sehe nur meine kleine Welt. Und jetzt schaue ich nach oben. Könnt ihr auch mal machen. Jetzt schaut euch mal um, links und rechts. Was seht ihr? Ah, stimmt, da sind ja noch mehr. Genau, da sind ja noch mehr. Ich bin ja auch nicht alleine, wenn ich hier warte. Ich bin ja auch nicht alleine in diesem zweiten Adventsgottesdienst, auf diesem Weg zum Heiligen Abend, sondern da sind ja noch mehr Menschen, die auch warten, vielleicht auch auf unterschiedliche Dinge, vielleicht auch auf Weihnachten, aber vielleicht auch etwas, was in ihrem Leben gerade los ist. Vielleicht auch auf etwas, was ich gar nicht weiß, vielleicht auf etwas, was ich weiß, weil ich zufällig mit der Person verheiratet bin, die neben mir sitzt. Ja? Wir sind nicht alleine und wenn wir den Kopf heben, dann sehen wir einander. Dann sehen wir einander. Denn Christsein, Christinsein bedeutet auch immer in Gemeinschaft leben. Und am Ende des Tages, da sind wir alle eine Gemeinschaft der Wartenden. Auf Heiligabend, ja, da warten viele drauf. Aber auch auf das, was wir heute gehört haben, auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt und sagt, siehe, ich mache alles neu. Auch auf den Tag warten wir, gemeinsam. Und lass uns doch beim Warten auf diesen Tag nicht einfach nur die Hände in den Schoß legen. Lass uns nicht einfach nur die Hände in den Schoß legen und warten, sondern lass uns feststellen, was wir vorhin schon gemerkt haben, dass eigentlich genug zu tun ist in der Welt. Dass genug da ist, wo wir, während wir warten, während wir den Kopf heben und zu Jesus schauen, auch einen Unterschied machen können. Für die Menschen, die jetzt gerade neben dir sitzen, für die Menschen, die neben dir wohnen, für die Menschen in deiner Straße, in deiner Stadt, in unserem Land. Also, Kopf heben und schauen. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht zum Schluss. Wisst ihr, was das ist? Ah, steht bei. Kann ich nicht mal auf jemanden schieben. Also, achte auf den Feigenbaum. Das ist ein Feigenbaum und ein Feigenbaum, der hat die Eigenart, dass der gerade so auch im Klima Israel und Umgebung, dass der, wenn der keine Blätter hat, im Verhältnis zur Umwelt richtig tot aussieht. Ja? Also man schaut ihn an und denkt, ja gut, das war's. Ja, da können wir im Winter vielleicht noch mit heizen, aber das ist es dann auch. Und Jesus benutzt genau das als Beispiel. Er sagt, achte auf den Feigenbaum. Achte auf den Baum, der aussieht wie tot, wenn der keine Blätter hat. Achte auf den Baum, wo man sagen würde, jetzt läuft's schlecht. Achte genau auf den. Denn wenn man wartet, passiert irgendwann was, und da habe ich das zweite Bild. Dann fängt er nämlich immer wieder an zu blühen und sieht auf einmal aus wie der schönste Baum, der da in der Gegend steht. Und Jesus sagt, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, also wenn der Baum wieder blüht, das ist sein Beispiel, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Denn bei all dem, wo wir warten, dürfen wir uns erinnern, dass Jesus in seiner allerersten Predigt gesagt hat, kehrt um, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Von diesem ersten Moment an, im Kommen von Jesus, ist das Reich Gottes Stück für Stück, kriecht das in diese Welt rein, bricht an, immer mehr, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und sagt, und siehe, ich mache alles neu. Und wir leben schon mit einem Bein in diesem Reich Gottes. Wir haben schon unser Bürgerrecht im Himmel, wie Paulus das so schön sagt. Wir gehören schon zu etwas, was noch kommt, und stehen trotzdem wartend und erwartend mit dem anderen Bein noch in dieser Welt, mit all den Menschen um uns herum. Also lasst uns diese Zeit nutzen. Lasst uns mehr Menschen darauf hinweisen, wenn der Feigenbaum gerade verdorrt aussieht, es gibt da jemanden, der kann selbst aus dem Tod Leben wieder erschaffen, der selbst diese Grenze übersteigen kann, der sagt, ich möchte, dass ihr lebt, dass ihr das Leben in Fülle habt. Und das ist Jesus, der für dich da ist in dieser Wartezeit und den du mitnimmst, wenn du auch heute von hier losgehst und sagst, ich möchte den in der Welt weiter zeigen. Ich möchte einer sein, eine sein, die Jesus in der Welt bekannt macht. Nicht, weil er es nötig hat, bekannt gemacht zu werden, aber weil er immer wieder sich freut, wenn Menschen seine Botschaft weitertragen. Also lass uns diese Wartezeit als eine Zeit der Erwartung nutzen, auf das, was kommt, auf den Segen, der daraus entsteht und auf all das, was Gott uns schon gegeben hat. Amen.